Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Danielle Graf
und Katja Seide.
Bei uns zu Gast ist heute Dr. Anne Wiesbeck. Ich habe Anne vor ein paar Monaten bei einem meiner Vorträge kennengelernt, den ich in München gehalten habe. Und sie hat mir ein spannendes Thema für unseren Podcast vorgeschlagen, nämlich positive Psychologie. Und weil ich tatsächlich noch nie etwas davon gehört hatte, habe ich Anne kurzerhand eingeladen und freue mich sehr, dass sie der Einladung nach Berlin gefolgt ist. Herzlich willkommen, Anne.
Ja, danke schön. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Danielle. Und Katja, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch im schönen Berlin sein darf und bin ganz gespannt, was kommt.
Ja, wir sind auch total gespannt, denn Anne, erzähl doch mal als allererstes, was machst du denn beruflich und wie bist du auf die Idee für positive Psychologie für deine Familie gekommen?
Also ich glaube, das Wichtigste, so was mich heute qualifiziert, um heute hier bei euch zu sein, ist, dass ich auch Mama bin. Ich habe zwei Kinder, ich habe eine Tochter, die ist 9 und einen Sohn, der ist 5. Und ich habe einen relativ langen wissenschaftlichen Weg schon hinter mir. Der hat ganz ursprünglich begonnen an der Universität zu Köln. Und da war ich aber nur kurz, denn damals wurde in München die TU, an der TU, die TUM School of Education gegründet. Und das hat mich vom Konzept her total begeistert, weil die TUM School of Education einen sehr empirischen Ansatz hat. Also man guckt so im Prinzip, was passiert draußen in der Welt, welche Dinge laufen gut, zum Beispiel an Schulen, was macht guten Unterricht aus, was macht einen guten Lehrer aus. Man sammelt ganz, ganz viel Daten und macht auch Experimente, um Dinge rauszufinden. Und es hat mich total begeistert. Und deswegen habe ich damals dem Dekan geschrieben. Und tatsächlich war ich dann ein paar Wochen später in München und habe angefangen, dort meine Doktorarbeit zu schreiben. Das war so meine erste berufliche Station. Und dann ging es weiter, als ich irgendwann fertig war, ist an der TU das erste Clearinghouse in Deutschland gegründet worden, das Clearinghouse-Unterricht. Das Konzept von einem Clearinghouse ist wahrscheinlich noch nicht so bekannt. Was man weiß, es gibt unfassbar viele tolle Forschungsergebnisse in den unterschiedlichsten Bereichen. Und es ist leider so, dass davon nicht so viel in der Öffentlichkeit und in der Praxis ankommt. Und das ist enorm schade. Und deswegen ist man ursprünglich in den USA auf die Idee gekommen, im Bereich Medizin, dass man ganz viel spannende Forschung sammelt, die relevant ist für Patienten und die so aufbereitet, dass Patienten informierte Entscheidungen treffen können. Also zum Beispiel, welche Behandlungsmethode ist das Sinnvollste für mich? Das war so ein bisschen die Grundidee, die Wissenschaftler an der TUM kannten. Und dann haben sie gesagt, oh, wir holen das nach Deutschland für den Bereich Bildungsforschung. Wir machen das. Und das Bundesministerium für Bildung und Forschung fand die Idee damals ganz toll und hat gesagt, wir unterstützen das finanziell für ein paar Jahre. Und daraufhin ist eben dieses Clearinghouse gegründet worden. Und nach meiner Doktorarbeit hab ich dann da das Angebot bekommen, da als Wissenschaftlerin zu arbeiten. Und habe dann die nächsten Jahre eben ganz viel spannende Forschung gesammelt aus dem Bereich Schule, Unterricht, Lernen, alles, was es so gibt. Und habe geguckt, okay, wie hoch ist die Qualität? Welche Forschungsbefunde sind wirklich belastbar? Und wie kann man das spannend aufbereiten, zum Beispiel in Form von Podcasts, wie ihr sie macht, sodass wirklich auch was in der Praxis ankommt. Und in der Zeit ist dann auch meine Tochter auf die Welt gekommen und das hat alles für mich verändert. Das war mein erstes Kind. Das hat mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt und ich habe dann auch gemerkt, dass diese Schul- und Unterrichtsfragen nach wie vor total spannend für mich waren, dass ich aber in Bezug auf meine eigenen Kinder damals war es ja mein erstes Kind, dass mich ganz viele Fragen beschäftigt haben. Zum Beispiel, dieses kleine Wesen, das geht da jetzt raus in die Welt. Was kann ich eigentlich machen, damit es glücklich wird, damit es ein gutes Leben führt, damit sie auch, wenn Herausforderungen kommen, weil Herausforderungen gehören einfach zu einem Leben dazu. Was kann ich tun, um sie zu unterstützen, dass sie da resilient wird, dass sie lernt, mit solchen Dingen umzugehen, dass sie nach einem Scheitern wieder aufsteht, dass sie aus Fehlern lernt, dass sie den Mut hat, ihre Ziele und Träume zu verfolgen und dass sie auch Menschen kennenlernt, dass sie tragfähige Beziehungen zu anderen Kindern, zu Erwachsenen schließt, die ihr dabei helfen, auch durchs Leben zu gehen, ja. Und ich hatte so das Gefühl, ich werde überflutet von Fragen in Bezug auf meine Tochter. Und das war ja mein Beruf war ja, Antworten zu finden in der Forschung. Und deswegen habe ich dann angefangen, für die Fragen, die mich so in Bezug auf meine Kinder umgetrieben haben, zu suchen in meiner Freizeit, was gibt's da eigentlich? Was weiß man da dazu? Was kann man machen, damit sich Kinder resilient entwickeln, damit die glücklich werden? Wie kann ich sie bestmöglich unterstützen? Weil ich kann meine Kinder nicht vor allem beschützen, egal wie gerne ich es würde. Und es ist auch überhaupt nicht zielführend, weil dann entwickeln sie kein gesundes Selbstvertrauen. Aber ich kann ihnen das beste Wissen mitgeben. Und dann habe ich gesucht. Und es hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich an die LMU gewechselt bin, weil es da auch andere Forscher gab, die sich mit positiver Psychologie beschäftigt haben. Das war der Forschungsbereich, wo ich viele Antworten gefunden habe neben der Bildungsforschung. Und da habe ich dann, eine gewisse Zeit verbracht, bis mein Sohn auf die Welt kam. Und in meiner Elternzeit habe ich dann ganz viel mich mit anderen Eltern ausgetauscht und habe festgestellt, hey, die beschäftigen sich ja mit ähnlichen Fragen. Es gibt einfach mehr Leute, die sich darüber Gedanken machen. Und dann saß ich irgendwann mit einer anderen Mama auf dem Spielplatz, die eine ehemalige Kollegin war. Und die hat gesagt, hey, du musst dieses Wissen irgendwie zugänglich machen. Und zwar so, dass es leicht zugänglich ist, ja, dass es für Familien leicht möglich ist, darauf zuzugreifen und es auch leicht möglich ist, es in den Alltag zu integrieren. Und das war im Prinzip der Startschuss für positive Psychologie für deine Familie.
Dann erzähl uns doch mal, was ist denn positive Psychologie genau?
Also positive Psychologie ist im Prinzip ein Teilbereich der Psychologie. Die Psychologie kennt man ja so langläufig. Also, und es ist der Teilbereich, der sich damit beschäftigt, wie Menschen glücklich, gesund und erfolgreich werden. Also alles, was so zu einem gelingenden Leben dazugehört, fällt in den Bereich der positiven Psychologie. Jetzt ist es so, dass ich in der Psychologie schon immer mit solchen Fragen beschäftigt wurde. Also auch bevor es die positive Psychologie gab, hat es im Rahmen der Entwicklungspsychologie immer schon dazugehört oder auch in anderen Bereichen. Aber tendenziell liegt der Fokus in der Psychologie eher auf Menschen, denen es nicht so gut geht, also zum Beispiel auf psychischen Krankheiten. Und da gab es 1998 ein sehr einschneidendes Event für die positive Psychologie. Da ist Martin Seligman, ein Professor aus den USA, der ganz viel zu Depressionen, erlernter Hilflosigkeit, kennt ihr? Cool. Ja, der ist damals Präsident der APA geworden. Die APA ist die amerikanische Psychologenvereinigung. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, dass wir Wissenschaftler, wir schließen uns in Vereinigungen zusammen, gehen dann gemeinsam auf Konferenzen und veröffentlichen Journals, um eben da auch möglichst viel Austausch zu haben, weil dadurch generieren wir neues Wissen. Und Martin Seligman wurde eben 1998 Präsident dieser APA und hat damals eine Antrittsrede gehalten, die sehr berühmt geworden ist. Denn er hat darin, unter anderem ist er darauf eingegangen, dass psychische Gesundheit ein Kontinuum ist und dass psychische Gesundheit und dass es Glücklichsein so viel mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit und Unglücklichsein. Und er hat gesagt, es ist ganz legitim und wichtig, dass wir Psychologen uns damit beschäftigen, dass es psychisch kranken Menschen besser geht. Aber es ist genauso wichtig, dass wir darauf gucken, wie wir Menschen, die psychisch gesund sind, denen es gut geht, dass wir denen die Strategien mitgeben, ihr volles Potenzial zu entfalten und rundum glücklich, gesund und erfolgreich zu werden. Und das war im Prinzip dann so der Startschuss für die positive Psychologie, weil in den folgenden Jahren haben dann ganz viele Forscher das aufgegriffen und genau.
Okay, wie viel Wissen gibt es denn darüber, wie Menschen glücklich, gesund und resilient werden?
Erstaunlich viel.
Ja?
Also ich lese jetzt seit Jahren jeden Tag und es gibt so viel Wissen dazu mittlerweile. Also das ist unfassbar. Das ist ein ganz stark gewachsenes Forschungsgebiet. Wenn man guckt, was da in den letzten 25 Jahren passiert ist, es ist mittlerweile, also es gibt so wissenschaftliche Datenbanken, in denen kann man recherchieren, wie viel Wissen es zu einem Gebiet denn gibt. Und allein zu dem Suchbegriff positive Psychologie gibt es über 4 Millionen Einträge zu wissenschaftlichen Artikeln. Also es ist unfassbar viel Wissen. Und das ist ja, also, und dann gibt es ja noch jede Menge Unterbereiche, zu denen geforscht wird. Also da gibt es tatsächlich Berge an Wissen, das füllt ganze Bibliotheken, da kann man mittlerweile, also es ist tatsächlich auch so, dass was aus der positiven Psychologie zu einem passt, ist auch ein bisschen individuell, ja, je nach Persönlichkeit und Lebensabschnitt, aber da gibt es so viel unterschiedliche Strategien und Wissen, da ist, glaube ich, mittlerweile wirklich für jeden was dabei, ja.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und was hat dich selbst so bei dem Thema am meisten, keine Ahnung, angesprochen oder auch überrascht?
Also ich glaube, diese Fülle an Ergebnissen war auf jeden Fall das eine, was es da alles gibt. Das hat mich total fasziniert. Dann auch, wie viel von unserem Glück wir tatsächlich selber in der Hand haben, weil das haben wir. Aber ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, war dann, als ich angefangen habe, also ich habe ja viel gelesen und da waren viele Dinge, die mich total fasziniert haben. Aber was mich dann wirklich am meisten überrascht hat, war, was passiert ist, als ich es in meinem Leben angefangen habe anzuwenden und mit meinen Kindern. Weil da sind die verblüffendsten Sachen passiert. Also einerseits viel so in Richtung positive Emotionen genießen, ja, das war so was ich auch erwartet habe. Was mich dann, glaube ich, stark überrascht hat, war, inwieweit die positive Psychologie uns auch durch schwierige Zeiten geholfen hat, so in Bezug auf Resilienz und so. Also zum Beispiel war das letzte Jahr ein extrem hartes Jahr für meine Kinder und mich, weil wir einfach verschiedene Dinge passiert, die einfach unter, wie es zum Leben dazugehört, aber es gab Dinge, die meine Kinder enorm gefordert haben und wo wir große Herausforderungen hatten und wo ich selber dann auch gemerkt habe, nachdem ich sie durch die Zeit begleitet hatte, das war jetzt wirklich hart. Und dann lag ich abends mit meiner Tochter im Bett und dann sagt sie zu mir, Mama, weißt du eigentlich, was das ganze Gutes hatte? Und dann dachte ich mir, oh krass, Kind, das hast du gerade alles hinter dir und du stellst dir diese Frage. Und es hat mich total berührt, weil dass man auch was Gutes sehen kann bei den negativen Dingen, die im Leben passieren und dass man daraus lernt, das ist im Prinzip ein ganz wichtiger Baustein von Resilienz. Und Resilienz hilft uns dann mit den Dingen, die schieflaufen, im Leben auch klarzukommen. Und dieses Gespräch mit meiner Tochter hat dann auch bei mir nochmal ausgelöst, dass ich einfach so einen viel stärkeren inneren Frieden als Mama für mich gefunden habe und viel stärkeres Vertrauen auch so in meine Kinder und ihren Weg. Und dass ich das Mama-Sein einfach tatsächlich auch viel mehr genießen kann, weil ich tendenziell schon jemand bin, der eher viel nachdenkt, deswegen bin ich ein bisschen schwierigerin geworden. Und auch alle Eventualitäten und was könnte passieren und so zu sehen, ist eigentlich egal, was passiert, weil wenn, ne, so wie ich sie auf ihrem Weg begleite, werden sie ihren Weg gehen. Und diese Ruhe und dieser innere Frieden, der da in mein Leben gekommen ist, das ist, glaube ich, das, was mich mit Abstand am meisten überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so möglich ist für mich.
Ja, jetzt bin ich ganz neugierig. Wovon hängt es denn ab, ob wir glücklich sind?
Ja, da waren auch viele Forscher neugierig tatsächlich. Und eine Forscherin, die Sonja Ljubomirski aus den USA, die hatte auch ziemlich konkrete Ergebnisse. Also es haben viele Forscher dazu beigetragen. Es gab da auch spannende Studien zu Zwillingen. Aber die Sonja Ljubomirski hat da eine ganz spannende Übersicht dann am Ende auch gemacht. Es ist im Prinzip so, ich fange mal mit der schlechten Nachricht an. Also ein Teil unseres Glücks, 50%, ist tatsächlich genetisch determiniert. Das ist die schlechte Nachricht, weil wir alles, was genetisch determiniert ist, wie unsere Augenfarbe, unsere Haarfarbe, können wir alles nur begrenzt beeinflussen. Wobei es da auch spannende Forschung zu gibt im Bereich der Epigenetik und so weiter, dass wir selbst Dinge, die genetisch determiniert sind, beeinflussen können. Aber genau, das ist eher was, was fix ist. Jetzt gibt es aber ja noch weitere 50%. Und da lasse ich meine Teilnehmer oft auch raten, was denn die Variablen. Wollt ihr mal raten?
Also auf jeden Fall von Beziehungen, oder?
Beziehungen sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor.
Müßiggang ist es bei mir persönlich auch. Genügend Zeit, sich selbst zu erholen, nachzudenken, Zeit für Dinge, die man gerne macht. Aber auch Zeit natürlich für tiefergehende Gespräche, dass man die im Alltag findet. Das sind so die Dinge, die mich glücklich machen.
Spannend. Ja, da bist du schon sehr, sehr, du hast es im Prinzip getroffen. Also es gibt 10%, die in all diese externalen Faktoren reinfallen, ja, unsere Lebensbedingungen, unser Materielles, ob wir verheiratet sind, wo wir leben.
Okay, das ist aber wenig, oder?
Das ist wenig, ja. Genau, weil das in die Richtung kam jetzt ja spannenderweise auch nichts von euch, weil wenn ich, je nachdem, wo ich frage, ist das was, ne, wo oft auch gedacht wird, dass diesem...
Ja, das geht einem schon als erstes durch den Kopf, aber dann denkt man, na, das ist nicht das, was glücklich macht. Irgendwie Wohlstand, Gesundheit natürlich auch, das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor.
Ja, aber all diese materiellen Sachen, also zum Beispiel auch Spielzeug, das ist was, was nur sehr begrenzt glücklich macht. Ja? Und warum das so ist, das war aber auch was Forscher enorm spannend fanden, weil Menschen ja intuitiv davon ausgehen, dass das wichtig ist. Und was sie, und da gab es super interessante Studien mit Lottogewinnern, mit Querschnittsgelähmten, hat man geguckt, was passiert, warum gewöhnen die sich, ne? Weil was passiert ist, egal was passiert im Leben, die gewöhnen sich wieder an und pendeln wieder auf ihr voriges Glücksniveau zurück. Und das liegt an was, das nennt sich Hedonic Adaption, es ist so eine Art auf Deutsch Anpassungseffekt. Es ist im Prinzip ein Schutzeffekt unserer Psyche, dass, damit wir auch mit negativen Dingen umgehen können. Ne? Wir pendeln also, egal was im Leben passiert, wieder zurück. Und das ist sehr gut, wenn es um negative Dinge geht, nicht so gut, wenn es darum geht, irgendwie was Positives im Leben zu verändern. Aber das ist der Grund dafür, warum diese materiellen und diesen äußeren Bedingungen eben nicht so wichtig sind, wie wir denken. Jetzt sind ja noch 40% übrig und das sind die, in die die Dinge, die ihr gerade gesagt habt, auch so reinfallen. Und das sind auch die spannendsten 40% für die positive Psychologie, weil in diesen Bereich fällt alles von gesunder Lebensweise, Verhalten, alles, was wir selber so beeinflussen können, unser Verhalten, unsere Denkstrukturen, unser Mindset, ja. Und diese 40%, das ist die, wo die positive Psychologie ansetzt, weil da kann man einfach auch ganz viel machen und ganz viele Dinge verändern. Und das heißt, wenn eure Zuhörer heute, wenn ich ihnen einen Satz mitgeben darf, dann, dass es eben tatsächlich zu 50% dann doch möglich ist, Einfluss auf unser Glück zu nehmen und dass wir da doch selber ganz viel machen können.
Wie kann ich denn meine Kinder dann jetzt unterstützen, damit sie sich eben resilient oder auch glücklich entwickeln? Also ich habe jetzt verstanden, Spielzeug ist es schon mal nicht. Ne? So, aber was genau kann ich denn machen?
Im Prinzip guckst du für dich, was gibt es denn so in der positiven Psychologie für Übungen? Welche resoniert mit mir? Und fängst einfach mal an, die in dein Leben zu integrieren mit den Kindern. Und wenn, also das ist, im Prinzip ist es mit positiver Psychologie ein bisschen wie mit Sport, ja? Also wenn sich Leute die Olympischen Spiele im Fernsehen angucken und sich denken, oh cool, da ist viel möglich, das motiviert schon mal. Und Motivation ist gut für Veränderung. Und so ist es mit der positiven Psychologie auch, wenn heute jemand zuhört und sich denkt, oh schön, ich kann mein eigenes Glück und das meiner Kinder langfristig beeinflussen, dann ist das natürlich erstmal ein guter Ausgangspunkt. Und was es dann braucht im Sport, wie auch in der positiven Psychologie, ist im Prinzip Umsetzung und Zeit. Ja? Also ich muss anfangen, mich in irgendeiner Weise zu bewegen oder irgendeine Übung aus der positiven Psychologie auszuprobieren. Und dann, was auch sehr analog ist, es hilft nicht, wenn ihr morgen losrennt und 12 Stunden hier durch, ich weiß nicht, was es für einen Park in Berlin gibt, aber 12 Stunden joggen geht, das hilft nicht. Aber wenn ihr regelmäßig ein bisschen Bewegung einbaut, dann habt ihr da langfristig einen ganz krassen Effekt. Also wenn man mit seinen Kindern jetzt in der Kindheit beginnt, positive Psychologie zu integrieren, dann dann ist es auch was, was sich auf ihr ganzes Leben auch als Erwachsene auswirkt. Also der erste Punkt, den es braucht, ist ein bisschen Zeit und Kontinuität, wenn man seine Kinder in der Entwicklung unterstützen möchte. Und der zweite Punkt, der hat mit dem Anpassungseffekt zu tun, weil wir wissen ja schon, wir gewöhnen uns blöderweise an alles, auch an die guten Dinge. Und um dem vorzubeugen, macht es Sinn, ein bisschen abzuwechseln. Also zum Beispiel kennt ihr diese Dankbarkeitstagebücher?
Ja.
Also die liebe ich auch mit meinen Kindern. Und da gibt es auch viel spannende Forschung zu, die zum Beispiel zeigt, dass die Wirkung größer ist, wenn man das einmal die Woche macht, als wenn man es jeden Tag macht.
Also warum ist das so? Ja, also beim Sport soll ich es lieber regelmäßig kleinteilig machen, aber bei der Dankbarkeit jetzt dann doch lieber eher wöchentlich?
Nee, also du sollst nicht mehr machen, sondern du sollst das, was du normalerweise jeden Tag machst,
ja,
einfach nur an einem Tag machen.
Ah, komprimieren quasi.
Und an dem anderen Tag spielst du eher Tennis, ja? Also machst irgendeine andere Übung. Also es geht nicht darum, dass du ausführlich ganz viel Dankbarkeit an dem einen Tag dann machst, sondern es geht darum, dass du das kombinierst mit anderen Dingen, damit du dich nicht, weil wenn du jeden Tag aufschreibst, ich bin dankbar für meine Katze, das haben viele der Teilnehmer in den Studien dann gemacht, haben sie sich halt einfach dran gewöhnt, ja?
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also wenn man da ein langfristiges Fundament fürs Glück seiner Kinder legen will, sind Zeit und Abwechslung die zwei Faktoren, die es braucht. Und wie gesagt, also je nach, bei Erwachsenen kann man tatsächlich auch testen, was am hilfreichsten ist. Da gibt es einen super guten psychologisch validierten Test, wo man gucken kann, was am effektivsten ist, wenn ich jetzt als Erwachsener anfangen will. Für Kinder würde ich das jetzt aber tatsächlich gar nicht empfehlen, weil die sind ja noch so im Wandel und da verändert sich so viel und es verändert sich dann auch. Außerdem ist es gut, wenn sie so ein Repertoire an Strategien auch kennenlernen. Das ist ja ein bisschen im Prinzip wie ein Kleiderschrank. Ja? An einem Tag brauche ich vielleicht eher die Gummistiefel, am nächsten Tag ist es das Sommerkleid. Und genau, deswegen ist mein persönlicher Ansatz, Familien einfach möglichst viele Strategien zu zeigen. Dann können sie gucken, was gerade zu ihnen passt, was ihnen Spaß macht, was sich leicht in ihr Leben integrieren lässt. Genau.
Und was wäre so ein guter Startzeitpunkt? Also ab welchem Alter kann ich damit beginnen?
Also im Prinzip ist schon mal die Kindheit per se der beste Startzeitpunkt. Denn vielleicht habt ihr schon mal von Neuroplastizität gehört.
Ja.
Die Fähigkeit unseres Gehirns, sich zu verändern. Da gibt es auch ganz tolle Forschung zu, zum Beispiel vom Richard Davidson in den USA an der University of Madison, Wisconsin ist der. Und der hat vor ein paar Jahren in Deutschland einen Vortrag gehalten mit dem Titel You can change the brain by changing the mind. Und also im Prinzip ist es so, dass durch alles, was wir tun, ja, wenn wir unser Verhalten ändern, zum Beispiel wenn wir anfangen zu meditieren oder so, sich konkret in unserem Gehirn die Strukturen verändern und die Bereiche. Und was hat das jetzt mit der Kindheit zu tun? Es ist so, dass wenn Menschen denken, man sich das so ein bisschen vorstellen kann wie kleine Trampelpfade. Also wenn ich einen Gedanken einmal habe, legt sich da so ein kleiner Trampelpfad an. Denke ich den öfter, wird es dann irgendwann zu so einem Weg oder zu einer Autobahn und irgendwann habe ich dann ein belebtes Stadtviertel. Ja? Und das ist super gut, wenn es positive Gedanken sind. Leider haben wir ja manchmal auch negative Gedanken. Und was man dann mit Erwachsenen macht, ist zum Beispiel im Rahmen einer kognitiven Verhaltenstherapie, dass man das umlernt. Und bei Kindern kann man ja direkt positive Straßen anlegen. Und deswegen ist die Kindheit per se, gehen viele Forscher davon aus, dass die Kindheit der beste Startzeitpunkt ist für positive Psychologie. Jetzt, wenn wir nach einem konkreten Alter gucken, also forschungsmäßig gesehen gibt es tatsächlich am meisten Übungen und so weiter für Erwachsene. Es gibt auch viel, also es gibt schon solides Wissen so ab Grundschulalter und aufwärts. Also einen Endzeitpunkt gibt es tatsächlich gar nicht. Und im Prinzip gibt es aber auch vereinzelte Sachen, die man schon ab der Geburt machen kann. Zum Beispiel über die Art und Weise der Kommunikation oder wie man seine Kinder auch die Welt entdecken lässt. Und ich persönlich habe gestartet so im Kindergartenalter. Das hat ganz gut funktioniert. Man muss es natürlich auch immer, je nachdem, ne, eine Dankbarkeitsübung, man muss es immer ein bisschen ans Alter und ans Naturell der Kinder anpassen. Aber ich weiß heute noch, wie mein Sohn so, wir haben immer am Abendbrottisch so eine Runde gemacht und er konnte den Namen seiner Schwester noch nicht aussprechen. Aber wenn wir ihn gefragt haben, was war denn heute schön oder was hast du heute Tolles erlebt, dann kam ganz oft, meine Schwester hat das und das gemacht, eben mit dem verhackstückten Namen, aber er konnte schon sagen, was sie Cooles gemacht hat. Und das war einfach total das schöne Erlebnis, vor allen Dingen auch, weil sich dadurch auch was zwischen den Geschwistern tut, ne? Und das ist auch so ein Thema, wo ich merke, das beschäftigt mich total. Wie kann ich eine gute Beziehung zwischen Geschwistern herstellen? Und das ist da auch was, was ich in dem Kontext für mich mitgenommen habe.
Jetzt ist das Elternleben ja schon recht voll, sag ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt die HörerInnen, die da vorm Radio sitzen oder vor ihrem Podcast, jetzt denken, boah, jetzt muss ich auch noch irgendwie positive Psychologie in meinen Alltag integrieren und das vielleicht jetzt sogar gestresst sich fühlen. Also wie viel vom Alltag nimmt denn das ein? Also oder muss es einnehmen, damit es wirkt?
Ja, krass, wie voll so ein Mama-Leben ist. Uns und Kinderleben, ey. Ich bin echt tatsächlich immer wieder total verblüfft, was meine Kinder so alles zu tun haben jetzt mit Schule und überhaupt. Ja, und also das ist was es auf keinen Fall werden soll, ein zusätzliches To-Do. Und das ist es aber tatsächlich auch nicht. Weil, da fällt mir jetzt eine Anekdote von meiner Tochter ein. Ich habe die nämlich gestern, bevor ich nach Berlin gefahren bin, habe ich sie gefragt, was ist denn eigentlich deine Lieblingsübung aus der positiven Psychologie, wenn die mich im Podcast fragen, was soll ich denn da sagen? Da guckt sie mich an und sagt, Mama, ich kenne doch gar keine Übung aus der positiven Psychologie. Und habe ich voll gelacht und habe angefangen aufzuzählen, was wir alles so machen. Und sie sagt, ach, das sind Übungen. So, ja, weil, also, und ich glaube, das verdeutlicht so ein bisschen, weil im Prinzip, also es ist nicht wie zusätzliche Hausaufgaben, sondern es verändert das Wie. Also es ist oft gar nicht so ein Mehr an Zeit, sondern es ist ein Dinge anders machen. Oder auch Zeit nutzen, die da ist und die sonst nicht so konstruktiv wäre. Zum Beispiel so klassische Wartezeiten. Ja, da kann man quengeln und sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben. Man kann aber auch irgendwie ein kleines Spiel aus der positiven Psychologie einbauen oder auch Autofahrten. Einschlafbegleitung mache ich ganz oft mit positiver Psychologie. Ich merke, dann schlafen sie besser. Das war bei uns auch lange ein großes Thema. Und oder unsere Abendbrot. Also wir bauen es einfach, es ist tatsächlich was wir eher so in unseren Alltag einbauen. Und es geht, es geht eher um die Kontinuität und um das Langfristige als um das Viele an einem Tag. Es gibt tatsächlich, wenn Kinder vor spezifischen Herausforderungen stehen und es irgendwie ein Thema gibt, das man angehen will, zum Beispiel Entwicklung des gesunden Selbstvertrauens, wenn man merkt, dass das bei einem Kind ein Thema ist, da gibt es dann schon auch gezielte Übungen, die man machen kann und die dann auch länger dauern. Wobei die auch eher, je nachdem, wie man sie einsetzt, auch eher so den Charakter von einem Spielerabend haben.
Dann lass uns jetzt mal konkret werden. Was sind denn das so für Übungen, die du da mit deinen Kindern machst? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt sagt, oh, die Idee ist an sich super, aber was konkret im Alltag können wir denn jetzt machen mit unseren Kindern? Oder auch vielleicht für uns selbst?
Ich mache mit meinen Kindern tatsächlich viel aus dem Bereich Dankbarkeit, weil ich habe ja eben diesen Test angesprochen, den habe ich irgendwann mal für mich selber gemacht und Dankbarkeit ist meine Top-Strategie. Das fällt mir also sehr leicht und deswegen mache ich auch viel mit meinen Kindern. Dann mache ich viel in Richtung Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit, Meditation. Wenn ihr es euch jetzt also ganz konkret vorstellen wollt, zum Beispiel sitzen wir um den Abendbrottisch und es war irgendwie, das ist was ich gezielt einsetze, auch wenn wir mal einen blöden Tag hatten. Wenn ich so merke, boah, ich bin müde und ich fange an, meine Kinder blöd zu finden und habe das Gefühl, sie wertschätzen mich nicht, dann ist das was wir da einsetzen. Oder wenn es Streit zwischen den Geschwistern gab, dann machen wir so eine Runde, wo ich frage, hey, was war denn schön heute? Oder dass wir es auch füreinander machen, dass wir alle eine Runde zum Beispiel für meine Tochter machen oder für Danielle. Danielle hat mich heute so nett in Empfang genommen, das war großartig. Ja, und Katja hat mir gleich was Nettes aus ihrem Leben erzählt. Dass wir dann einfach so eine Runde machen und dann sitze ich da manchmal und bin am Ende total verblüfft, was meine Kinder alles wahrgenommen haben, was ich gemacht habe. Ja, also das ist so unfassbar auch. Und dann habe ich gleich wieder ein ganz anderes Gefühl als Mama. So. Und das shiftet dann total unsere Familienatmosphäre, gerade auch die Geschwisterbeziehung eben. Wir können auch was machen, wenn ihr wollt.
Okay, komm, wir lassen uns mal drauf ein und vielleicht habt ihr auch Lust mitzumachen.
Macht's euch mal gemütlich. Vielleicht schließt ihr die Augen. Konzentriert euch mal drauf, wo ihr gerade sitzt, ob euch warm oder kalt ist, was ihr so hört. Und jetzt denkt ihr an einen schönen Moment, den ihr mit euren Kindern erlebt habt. Ein Moment, in dem ihr so richtig aus vollem Herzen gelacht habt. Versucht euch einfach rein zu versetzen. Wo seid ihr gerade? Wer ist da? Jetzt gehst du in den zweiten Moment rein, wo es irgendwie total kuschelig ist, gemütlich. Vielleicht liegt ihr gerade alle zusammen im Bett oder auf der Couch, liest eine Geschichte. Und jetzt geht ihr noch in den dritten Moment. Eure Kinder haben gerade was geschafft, auf das ihr unfassbar stolz seid. Ihr freut euch aus ganzem Herzen für sie. Ihr seht, wie sie sich freuen, wie sie strahlen. Vielleicht hatten sie Angst vor was und jetzt haben sie es geschafft und sie sind so stolz auf sich. Und jetzt versetzt ihr euch gedanklich in die Zukunft. Und stellt euch vor, was Schönes mit euren Kindern passiert. Schaut mal, wo ihr gelandet seid. Was machen eure Kinder gerade? Sucht euch noch einen zweiten Moment. Vielleicht trefft ihr gerade andere Menschen. Seid im Kontext von lauter Menschen, die ihr liebt. Vielleicht erlebt ihr gerade was Schönes zusammen, macht einen Ausflug. Und jetzt seht ihr gedanklich ganz viele schöne Momente auf euch zukommen und sammelt sie. Ihr seht sie auf euch zufliegen. Einen Moment nach dem anderen könnt ihr Hände auf euer Herz legen und einfach jeden Moment, der kommt, einfangen. Und dann verankert ihr diese Momente ganz tief in eurem Herzen und streckt euch nach oben. Öffnet die Augen und kommt zurück ins Hier und Jetzt.
Okay, das war nicht so schlimm.
Also ganz ehrlich, die meisten Dinge machen tatsächlich total Spaß und lassen sich auch echt easy mit den Kindern integrieren.
Woraus hast du denn bei der positiven Psychologie jetzt am meisten für dich gelernt?
Oh, ich glaube, ich habe so viel für mich draus gelernt. Ich mache das jetzt ja tatsächlich auch schon ein paar Jahre sehr intensiv. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Bereiche, in denen ich so, je nachdem, was ich gerade merke, was ich so brauche. Ja, also ich habe ganz viel so in Richtung Achtsamkeit, dass ich präsenter bin mit meinen Kindern, dass ich das Leben mehr genieße. Ich glaube auch, also das, was ich eben angesprochen habe, dass ich einfach da auch mehr im Vertrauen bin und da ein ganz anderes Maß an Resilienz auch habe. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz zentraler Punkt für mich. Ja, vielleicht auch, das ist, glaube ich, ein Learning, das ich hauptsächlich aus meinen Kursen habe, dass es auch gar nicht so wichtig ist, die perfekte Mama oder der perfekte Papa zu sein. Also das war was mich am Anfang tatsächlich sehr verblüfft hat, weil die Rückmeldung meiner Teilnehmer war oft, dass sie die Inhalte total spannend finden. Und dann habe ich aber auch Kurse, wo in denen es auch einen Austausch gibt. Nicht alle, aber manche. Und da war eine Rückmeldung von einigen der Teilnehmer eben, dass sie den inhaltlichen Input super finden, aber dass sie Angst davor haben, sich mit anderen Eltern auszutauschen, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht so die Mama oder Papa sind, der sie sein wollen. Und das war, glaube ich, ein krasses Learning auch für mich, weil dass es im Leben gar nicht darum geht, dass man die perfekte Mama ist, sondern dass wir alle auf dem Weg sind und dass es wichtiger ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und es gibt so viele Anforderungen von draußen an uns Eltern, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kita-Situation, dass in dem Moment, wo wir für unsere Kinder da sind, wo wir lernen, wo wir mit Hilfe von positiver Psychologie oder was auch immer uns weiterhilft, unsere Kinder auf ihrem Weg begleiten, ist das, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Und ist das auch was für die Kinder toll ist. Ja, das war, glaube ich, mit mein größtes Learning. Ich muss keine perfekte Mama sein. Es reicht, wenn ich jeden Tag ein kleines bisschen mehr mich weiterentwickle, jeden Tag ein bisschen mehr genieße, jeden Tag ein bisschen mehr Resilienz vermittle. Und ich hoffe.
Ja, das ist eine total wichtige Erkenntnis.
Ja.
So, jetzt habe ich beschlossen, ich probiere das mal aus. Ich fange mal an. Ab morgen geht's los. Und wie fange ich jetzt am besten an?
Einfach anfangen. Das ist tatsächlich auch ein Forschungsbefund, dass Menschen auch dazu tendieren, sich so viel zu komplexe Pläne zu machen. Wobei es also in manchen Bereichen macht es sicher auch Sinn, sich einen komplexen Plan zu machen. Und mittelfristig macht es, glaube ich, auch Sinn, sich in Bezug auf die positive Psychologie einen Plan zu machen. Aber um zu starten, ist, glaube ich, wirklich das Schlauste, sich einfach mal anzugucken, was gibt's denn da? Wobei, was gibt es denn da, ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, weil positive Psychologie ist ja auch zum gewissen Grad ein Modewort. Also das ist vielleicht auch noch was, was ich mitgeben möchte, dass es absolut Sinn macht, auch sich anzugucken, wie hoch ist die Qualität der Information, wo stammt die Information her. Aber dann, wenn ich weiß, okay, das ist ein gesichertes Wissen, das ist empirisch validiert, dann einfach anzufangen zu gucken, welche der Übungen passt zu mir. Ich probiere die erste aus und stelle fest, cool, das passt zu meiner Familie, super, dann habe ich so das erste Stück in meinem Kleiderschrank oder die erste Blume in meinem Blumenstrauß. Ich arbeite in meinen Seminaren immer mit einem Blumenstrauß und dass wir Blumen sammeln. Und wenn es nicht funktioniert hat, probiere ich einfach die nächste aus, weil, wie gesagt, je nach Lebensabschnitt, Alter, gibt es da unterschiedliche Sachen. Und dann sammle ich einfach nach und nach für mich ganz ein Repertoire an Strategien und gucke dann, genau, das zum Beispiel kann ich mir dann auch am Ende, das ist was ich auch in meinen Kursen mit den Teilnehmern mache, kann ich mir dann am Ende auch so ein bisschen überlegen, was könnte denn ein Konzept sein, so welche Strategien möchte ich langfristig mit meiner Familie integrieren, damit das dann wirklich auch ein solides Fundament für eine glückliche, gesunde und resiliente Entwicklung wird.
Okay, kannst du für diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, oh ja, super, ist es spannend, wo kann man denn mehr über dich erfahren? Wo findet man mehr über dich? Oder wo können sie mehr über die positive Psychologie erfahren?
Über mich und positive Psychologie, um so einen Einblick zu kriegen, ich habe eine Website, die heißt www.annewiesbeck.de. Da ist so ein bisschen auch eine Einführung in die positive Psychologie drin und da sieht man, was ich alles so an unterschiedlichen Dingen anbiete. Wenn Zuhörer jetzt sagen, oh, ich will da gerne mal reinschnuppern und weiß nicht, wie ich an zuverlässige Informationen komme, dann habe ich einen Newsletter, der heißt Glück in deine Mailbox, über den veröffentliche ich einmal monatlich zu einem gewissen Forschungsbereich spannende Informationen, spannende Forschungsbefunde und Tipps auch, wie man das in seinen Alltag integrieren kann. Und da gehe ich dann auch immer drauf ein, von welchem Forscher die Informationen stammen. Und dann kann man dann langfristig, wenn man so eine Weile mitliest, merkt man dann, was es alles an spannenden Forschungsbereichen gibt und welche Forscher interessant sind. Und dann kann man für sich, glaube ich, dann auch gut weiterentdecken.
Hast du denn noch eine Buchempfehlung? Also ich bin ja immer so der Mensch, der sich gerne den Bücherschrank füllt.
Also ich liebe die Forschung von Martin Seligmann, Sonja Ljubomirski, zu der Forschung von Barbara Fredrickson, die forscht viel zu positiven Emotionen, wie man Wut, Angst, Scham, Schuld, sowas los wird und mehr positive Emotionen in sein Leben reinholt. Und genau, also weil unser Glück hängt auch ein bisschen vom Verhältnis der positiven und negativen Emotionen in unserem Leben ab. Da macht sie ganz spannende Forschung zu. Da gibt's da gebe ich im Januar auch ein Webinar zu. Ich habe 3-4 Mal im Jahr habe ich ein themenspezifisches Angebot. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen Zuhörer spannend. Also im Januar geht es darum, wie man Wut los wird gegen Liebe und Dankbarkeit eintauscht. Genau. Und ansonsten findet man alles auf der Website. Ich habe auch Intensivkurse, wo ich Familien länger damit dazu begleite, wie man eben langfristig positive Psychologie in sein Leben integrieren kann.
Und diesen Test, den du vorhin erwähnt hast, wo man sich selber testen kann, wo findet man den?
Also nicht alle wissenschaftlichen Tests sind frei zugänglich, die muss man teilweise kaufen.
Ah, okay.
Ich mache den mit Familien in meiner Familienberatung, aber das ist tatsächlich ein sehr begrenztes Kontingent, das sage ich vielleicht gleich dazu.
Ja, die Zeit ist natürlich begrenzt. Aber wir sammeln noch ein paar Links, die stellen wir euch dann in den Shownotes und im Blog zur Verfügung, falls es euch interessiert und ihr mehr erfahren wollt. Liebe Anne, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über positive Psychologie zu sprechen. Ich habe heute wirklich viel gelernt und bin gespannt, ob unsere HörerInnen auch viel mitnehmen konnten. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Für heute sagen wir erst einmal Tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.